Ich mochte Rustic Gables nie. In Westlake, dort wo Sixth und Alvarado aufeinandertreffen, stand das Pflegeheim wie ein fauliger Zahn im Asphalt. Ein niedriger, viereckiger Klotz in schmutzigem Weiß, gedrängt in einen schmalen, unebenen Hof, eingefasst von einem Zaun aus Metall, gut 4,3 Meter hoch. Das Gebäude hatte 4 Stockwerke, aber keinen Funken Würde. Ich war jahrelang als Rettungssanitäter unterwegs und kannte viele Heime, die niemand seinem Feind gönnen würde. Und doch schaffte es Rustic Gables immer, sich negativ hervorzuheben, als hätte das Mauerwerk selbst etwas gegen menschliche Nähe. Drinnen roch es nach kaltem Fett und Desinfektionsmittel, darunter etwas Süßliches, das nie ganz wegging. Die Zimmer waren für 2 Personen ausgelegt, aber oft lagen 3 betagte Körper zwischen zu engen Schränken und einem Fenster, das sich nur widerwillig öffnen ließ. Es gab keine zentrale Klimaanlage, nur billige Wandgeräte, die bei der ersten Hitzewelle im August ausstiegen und die Flure in stickige Röhren verwandelten. Die Verwaltung prahlte trotzig mit 1,5 Sternen, eine halbherzige Auszeichnung, die wie ein peinlicher Orden über dem Empfang hing. Ich habe immer vermutet, dass man dem Prüfer die richtigen Sätze ins Formular diktiert hatte. Die Belegschaft wechselte schneller als die Bettlaken. Jedes Mal, wenn ich an einem Stationsschalter stand, wartete dort ein anderes junges Gesicht in verwaschenen Kasachs. Und jedes Mal traf ich ehemalige Mitarbeiter an anderen Orten wieder. Dialysezentren, Krankenhäuser, andere Langzeitpflegeeinrichtungen. Manche waren sachlich, manche verbittert. Doch unabhängig davon, ob sie an Übernatürliches glaubten, gaben alle zu, dass der Ort ihnen ein schlechtes Gefühl gemacht hatte, besonders nachts. Die Geschichten wiederholten sich in Variationen, wie ein Lied, das man nicht mehr aus dem Kopf bekommt, Stimmen hinter geschlossenen Türen, die leise etwas flüsterten, was man gerade nicht verstand. Fremde Gestalten, die man in einem Flur sah, nur um sie im nächsten nicht wiederzufinden. Gegenstände, die genau dort lagen, wo man schwören konnte, sie nicht gelegt zu haben. Und dann gab es das, was die Mitarbeitenden Sprünge nannten. Eine Pflegekraft betritt ein Zimmer im Erdgeschoss, wird gerufen, dreht sich um, verliert vielleicht 1 Minute und steht plötzlich ohne Treppen, ohne Aufzug im 2. Stock, völlig sicher, in der festen Überzeugung, sie sei nie unten gewesen. Ich hielt solche Berichte für Stresssymptome, für den Nebel aus Müdigkeit, Eile und Neonlicht. Eine Geschichte ließ sich jedoch nicht so leicht wegwischen. Eine Patientin starb nach einer 2. Dosis eines Beta-Blockers. Die zuständige Krankenschwester bestritt keine Schuld. Sie beharrte darauf, sie habe den medizinischen Leiter persönlich gesehen, der ihr den Befehl gegeben habe. Der Mann war nachweislich mehrere Kilometer entfernt, umgeben von Zeugen. Vor Gericht plädierte die Schwester, um Haft zu vermeiden. Danach, so erzählten es Kollegen, blieb sie dabei. Er stand vor mir. Ich habe ihn gesehen. Ich tippte auf Kater und falsche Erinnerung. Aber das Bild, eine Gestalt, die wie jemand aussieht, den man kennt und Befehle erteilt, die niemand überprüfen kann, nagte in mir weiter, wie ein Schatten im Augenwinkel. Wenn ich Rustic Gables anfuhr, zwang ich mir Routine auf. Ich überprüfte die Trageverriegelung, die Sauerstoffflasche, die Papiere. Ich konzentrierte mich auf Zahlen, auf messbare Dinge, auf die Temperatur im Wagen, deutlich angenehmer als die 30 Grad in den Fluren. Ich atmete durch, bevor die automatischen Türen aufgingen und mir dieser Geruch entgegenkam, der an überreife Früchte erinnerte, die niemand rechtzeitig weggeworfen hatte. Einmal blieb ich länger am Empfang stehen. Hinter der Plexiglasscheibe war die Oberfläche von Fingerabdrücken milchig. Die Uhr ruckte vorwärts und niemand achtete darauf. »Alles okay, Mark?«, fragte mein Partner in der Sprechanlage. Ich drückte auf Senden. »Nur die Übergabe. Dauert.« In Wahrheit lauschte ich. Irgendwo im 1. Stock rief jemand einen Namen. Nicht laut, eher wie ein Gedanke, der sich in ein Geräusch verwandelt. Es war nicht meiner. Ich sagte mir, Lüftungsschächte machten seltsame Dinge mit Stimmen, besonders in alten Häusern. Später, als wir eine Patientin für die Entlassung abholten, erzählte mir eine Pflegeassistentin beiläufig, man habe neulich im Treppenhaus eine Frau gesehen, die suchend die Hand über das Geländer gleiten ließ. Ich schwöre, sie war da, sagte sie, und dann war sie oben, noch ehe ich die erste Stufe erreicht hatte. Ich fragte, Name? Sie schüttelte den Kopf. Kein Plan. Manche Leute gehören hier einfach nicht her. Sie lächelte, als wäre das ein Witz, aber ihre Augen blieben ernst. Ich fuhr nach Dienstschluss oft die gleiche Route. Vorbei an der Kreuzung, an den Ladenfronten mit heruntergelassenen Gittern, an dem Subaru aus den 90ern, der wie ein Requisit immer wieder auftauchte. Manchmal hielt ich an der roten Ampel und sah in den Rückspiegel, den Zaun im Hintergrund, die Fensterscheiben darüber, in denen die Stadt zu Schatten verwischte. Mir war klar, dass ich dort niemals jemanden unterbringen würde, den ich liebte. Ein Ort ist mehr als seine Wände. Er ist das Echo der Dinge, die dort geschehen sind. Rustic Gables hatte ein Echo, das alles übertönte. Vielleicht war es nur die Summe aus Armut, Einsamkeit und Nachtschichten. Vielleicht war es etwas anderes, das durch Ritzen kriecht, wenn lange genug Menschen weinen, schlafen, wachen und das Atmen einstellen. Ich hielt mich an Fakten, an Dokumente, an Übergabeblätter. Und doch blieb jedes Mal, wenn ich durch diese Türen ging, der Eindruck, als beträte ich nicht nur ein Gebäude, sondern eine Entscheidung, die längst jemand für mich getroffen hatte. Ein Gefühl, dass etwas zuhört, sich merkt, wer kommt, wer geht und wer bleibt, obwohl er es nicht sollte. Ich nannte es Aberglaube. Ich nannte es Müdigkeit. Ich nannte es alles Mögliche. Nur nicht beim Namen. Nicht damals. Nicht bevor alles anfing, das Gesicht zu tragen, das ich am wenigsten zu sehen bereit war. Es war ein Abend Anfang des Jahres 2010, als Emily die Nachricht verkündete. Ich saß auf der Couch, eine Tasse Kaffee in der Hand, während sie sich die Haare mit einem Haargummi zusammenband und mich mit diesem Blick ansah, den ich schon zu gut kannte. »Ich habe endlich einen Job«, sagte sie. Ich hob die Augenbrauen, ahnend, was kommen würde. »Wo denn?« »Rustic Gables. Die haben mich genommen.« Der Name traf mich wie ein Schlag. Ich stellte die Tasse ab, langsamer, als es nötig gewesen wäre. »Emily, ich habe dir erzählt, was da abgeht. Es gibt Dutzende bessere Orte. Ich zahle die Rechnungen, bis du etwas anderes findest.« Sie verschränkte die Arme vor der Brust. »Ein Vollzeitjob mit Benefits, Mark. Meinst du ernsthaft, ich sage das ab, nur weil du dort ein paar Spukgeschichten gehört hast?« »Es sind mehr als Geschichten. Das Heim ist ein Albtraum. 3 Betten pro Zimmer, die Klimaanlagen fallen ständig aus und das Personal kündigt schneller, als man neue Namen lernen kann.« »Und?« Sie verzog den Mund zu diesem kleinen Bogen, der mich sofort reizte. »Denkst du, irgendjemand sonst stellt eine frisch examinierte Krankenschwester ein, ohne Erfahrung, mitten in der Rezession?« Ich schwieg. Sie hatte recht. Zumindest was den Arbeitsmarkt betraf. Emily hatte ihre Lizenz im September bestanden, seitdem Bewerbungen geschrieben, Absagen erhalten und jeden Monat war die Stimmung gespannter geworden. Ich konnte die Enttäuschung in ihren Augen sehen, jedes Mal, wenn sie den Briefkasten öffnete. »Ich mache genug Geld, Emily. Wir kommen klar.« Sie schüttelte den Kopf. »Deine Rechnungen haben uns letztes Jahr schon 2-mal zu meinen Eltern getrieben. Erinnerst du dich? 1-mal beim Mietvertrag, 1-mal bei deinem Auto. Sie sagen es nicht, aber sie denken, du bist ein Versager.« Ich biss die Zähne zusammen und zählte innerlich bis 10. Ihr Vater hatte mich nie leiden können und ihre Mutter sah mich an, als sei ich ein Kind, das man noch erziehen müsse. »Gut«, sagte ich schließlich, »mach, was du willst.« Sie nickte knapp, als sei die Diskussion beendet, und verschwand im Bad. Ich ging duschen, um den Druck aus meinem Kopf zu spülen. Wir beide wussten längst, dass unsere Ehe auf der Kippe stand, aber keiner brachte den Mut auf, das letzte Wort zu sprechen. Einige Tage später trafen wir uns wieder, im denkbar ungünstigsten Moment. Rivera und ich hatten den Auftrag, eine Patientin aus dem Erdgeschoss von Rustic Gables ins St. Vincent Hospital zu fahren. Die Frau war alt, verwirrt und brauchte eine Magensonde. Normalerweise eine Routine, wären da nicht die fehlenden Unterlagen gewesen. Emily stand an der Seite der Stationsleitung, ihre Lippen zu diesem widerlichen Pseudo-Lächeln verzogen, das sie aufsetzte, wenn sie sich sicher fühlte. Gemeinsam hielten sie uns einen Vortrag über angeblich falsche Abholzeiten, während wir mit leerem Transportwagen warteten. Rivera verzog sich genervt zum Wagen, um sein Telefon zu laden. Ich blieb zurück, spürte, wie mein Kiefer sich verkrampfte. Ein kurzer Blick auf Emilys Profil genügte und mir schoss der Schmerz die Schläfen hinauf. Ich wandte mich ab, bevor ich etwas sagte, das ich bereuen würde, und schlenderte Richtung Lobby. Dort saß eine Frau auf einem speckigen Sofa, die Haare orange getönt wie alte Karotten, die Haut eingefallen. Ein Sauerstoffschlauch hing lose von ihrer Nase, der Rollstuhl neben ihr schief abgestellt. Ihre Augen öffneten sich und für einen Moment leuchtete darin Hoffnung auf, bis sie mich sah. »Alles in Ordnung, Ma'am?« fragte ich. Ihre Stimme war ein Kratzen. Ich verstand kein Wort. Ich beugte mich näher. »Ich warte auf Scott«, murmelte sie schließlich. »Ist das Ihr Pfleger? Soll ich ihn holen?« Sie schüttelte den Kopf. »Nein, er kommt nachts. Er spricht mit mir. Ich muss hierbleiben, sonst finde ich ihn nicht.« Ein süßlich-fauliger Geruch lag in der Luft, der nicht von ihr, sondern vom Raum selbst zu kommen schien. Wie ein Kühlschrank voller vergessener Reste. Ich richtete mich auf, froh, Rivera mit den Unterlagen zurückkehren zu sehen. Wir verluden unsere Patientin und ich atmete erst draußen wieder richtig durch. Zu Hause war Emily längst im Bett, tat aber nur so, als schlafe sie. Am nächsten Morgen war sie fort, bevor ich wach wurde. Es war mir fast recht so. Einige Wochen vergingen und wieder brachte uns der Dienst zurück zu Rustic Gables. Dieses Mal wartete ein neuer Dialysepatient auf uns. Und wieder fiel mein Blick in der Lobby auf die Frau mit den orangefarbenen Haaren. Sie saß dort wie festgewachsen, immer noch wartend. Da begriff ich, manche Menschen sind nicht mehr ganz im Hier, andere schon gar nicht. Und Rustic Gables war ein Ort, an dem die Grenze zwischen beidem gefährlich dünn schien. Es war nur eine Frage der Zeit, bis Emily es ebenfalls spüren würde. Doch da war sie längst schon Teil des Ortes und ich konnte nichts dagegen tun. Der neue Dialysepatient hieß Herbert Smith. Er war 99 Jahre alt, bettlägerig nach einem Schlaganfall, blind, abgemagert und durch Diabetes verstümmelt. Zwei Finger fehlten ihm, ebenso zwei Zehen. Als Rivera und ich sein Zimmer betraten, lag er reglos auf dem Rücken. Nur die Augen, milchig und starr, bewegten sich ein wenig, als wir seinen Namen nannten. »Mr. Smith, wir bringen Sie zur Dialyse«, sagte ich. Er murmelte etwas Unverständliches, ein Laut, der mehr aus Atem bestand als aus Sprache. Mit Hilfe der Pflegekräfte hoben wir ihn auf die Trage. Er war leichter, als ich erwartet hatte, kaum mehr als Haut und Knochen. Wir banden ihn fest, schoben ihn in den Fahrstuhl und dann hinaus zum Wagen. Die Fahrt zum Dialysezentrum dauerte nur etwa 15 Minuten. Während ich am Steuer saß, hörte ich im hinteren Teil des Wagens, wie Smith wieder murmelte. Rivera blickte auf. »Hat er was gesagt?« Ich drehte mich halb um. »Mr. Smith, wiederholen Sie das bitte.« Seine Lippen bewegten sich und diesmal verstand ich, »Der einbeinige Mann spricht mit mir.« Ich runzelte die Stirn. »Wer spricht mit Ihnen?« »Der orientalische Mann, der mit einem Bein. Er kommt nachts in mein Zimmer. Er ist wütend, weil ich ihn zurückgelassen habe.« Rivera sah mich irritiert an. »Kapiert der überhaupt, was er sagt?« flüsterte er. Ich nickte langsam. »Er weiß genau, was er meint.« Die Worte des alten Mannes ließen mich nicht los. Nach der Übergabe im Zentrum blieb mein Blick an einer Pinnwand in seinem Zimmer hängen. Dort waren alte Zeitungsausschnitte angeheftet. Einer stammte aus den 50er Jahren. Verwundeter Held kehrt heim. Fotos zeigten einen jungen Mann in Uniform, Herbert Smith, umringt von jubelnden Nachbarn. Der Artikel beschrieb, wie er während des Koreakrieges einen amerikanischen Soldaten mit einer schweren Brustwunde gefunden hatte. Unter Beschuss hatte er ihn in einen Graben gezogen, versorgt und mit ihm gewartet, bis Verstärkung eintraf. Smith wurde als Held gefeiert. Doch ein Absatz am Ende ließ mich stutzen. Der Reporter schrieb, Smith habe später geäußert, er sei noch immer belastet, weil er einen anderen Mann zurückgelassen habe. Ein koreanischer Dorfbewohner habe verletzt auf dem Boden gelegen, bewegte sich noch, aber Smith sei nach Vorschrift beim Soldaten geblieben. Als Hilfe kam, war der Mann bereits tot. Auf einem der Fotos sah man im Hintergrund einen Körper, nur schemenhaft, aber deutlich genug. Ein Bein seltsam abgewinkelt, das andere fehlend oder im Boden verborgen. Mir lief es kalt den Rücken hinunter. Später, zu Hause, erwartete mich ein seltsames Bild. Emily saß in der Küche, die Hände um eine Teetasse gekrallt, die Augen von dunklen Schatten umrahmt. »Du bist noch wach?«, fragte ich überrascht. Sie nickte, blickte aber nicht direkt zu mir. »Ich habe Kopfschmerzen, seit Tagen schon.« »Solltest du nicht schlafen?« »Kann nicht.« Sie schüttelte den Kopf. »Immer wenn ich die Augen schließe, höre ich etwas. Schritte, Geräusche, als ob jemand hinter mir steht. Aber wenn ich mich umdrehe, ist da nichts.« Ich zog einen Stuhl heran. »Emily, du musst da raus. Ich sage es dir noch einmal. Ich übernehme die Miete, die Rechnungen. Aber bleib nicht länger in diesem Heim. Du weißt nicht, wie viele Leute behaupten, dass es dort spukt.« Sie lachte, kurz und scharf. »Ich glaube nicht an Geister, Mark. Ich bin nur müde. Und wenn ich jetzt kündige, halten mich alle für unzuverlässig. Ich habe den Job gerade erst bekommen.« Ihre Stimme bebte, doch ihre Haltung war starr, als wolle sie sich selbst überzeugen. »Du wirkst, als würdest du ständig auf etwas warten«, sagte ich leise. Sie starrte in ihre Tasse. »Vielleicht war es ein Fehler. Aber es ist der einzige Ort, der mich genommen hat.« Ich schwieg. Es gab nichts mehr zu sagen, ohne wieder in Streit zu geraten. Die Tage danach wurden merkwürdiger. Emily begann, mitten in der Nacht aufzuwachen. Sie setzte sich kerzengerade auf, das Haar wirr, die Augen weit offen. Manchmal schreckte sie zusammen, wenn ein Auto draußen vorbeifuhr oder ein Ast gegen die Scheibe schlug. Sie sprang bei jedem unerwarteten Geräusch auf, als ob jemand gleich die Tür öffnen würde. Sie aß kaum noch. Ihr Gewicht sank. Die Schultern wirkten knochig, ihre Wangen eingefallen. Ich wusste nicht, ob es das Heim war, das sie veränderte, oder ob in ihr selbst etwas zu zerbrechen begann. Doch während ich sie ansah, erinnerte ich mich an Herbert Smiths geflüsterten Satz im Wagen. »Der einbeinige Mann spricht mit mir.« Ein Ort wie Rustic Gables konnte Erinnerungen in Gestalten pressen. Schuld, die über Jahrzehnte schwieg, bekam dort plötzlich ein Gesicht. Und wenn es bei Smith so war, was würde bei Emily hervorbrechen? Ich begann mich zu fürchten. Nicht nur um sie, sondern auch davor, was ich eines Nachts neben mir im Bett hören oder sehen könnte. Herbert Smiths Zustand verschlechterte sich rapide. Schon wenige Tage nach meiner ersten Begegnung mit ihm war er kaum wiederzuerkennen. Seine Haut wirkte fahl, fast durchscheinend. Die Augen hingen tief in den Höhlen und seine Glieder waren so dünn, dass sie wie zerbrechliche Äste aussahen. Wir holten ihn erneut zur Dialyse ab. Rivera hob ihn an und ich spürte beim Festhalten seiner Arme, dass kaum noch Kraft in ihm war. Im Dialysezentrum saß ich an der Maschine. Schloss die Manschette an, als er plötzlich meine Schulter packte. Seine Finger waren knochig, doch ihr Griff hatte etwas Unnatürliches, eine Kraft, die in keinem Verhältnis zu seinem abgemagerten Körper stand. Seine milchigen Augen bohrten sich in meine. »Der Mann sagt, er nimmt mich mit«, flüsterte Smith. Mir zog es die Kehle zusammen. Ich wollte etwas erwidern, doch er ließ los, fiel zurück in den Stuhl und starrte an die Decke. Kurz darauf riss er während der Dialyse die Schläuche aus dem Arm, als hätte er auf diesen Moment gewartet. Blut spritzte, die Schwestern schrien und Rivera rief nach Hilfe. Smith wehrte sich mit einer Kraft, die ich nie für möglich gehalten hätte. Er starb, noch bevor sie ihn stabilisieren konnten. Es war ein makabrer Anblick. Doch was mir am meisten in Erinnerung blieb, war der Ausdruck in seinem Gesicht. Zum ersten Mal, seit ich ihn kannte, wirkte er friedlich. Als ich am Abend nach Hause kam, erwartete mich eine Nachricht von Emily. Sie war kurz, ohne Erklärung, nur: "Das war heiß. Bis gleich." Ich starrte auf den Bildschirm meines alten Telefons, unsicher, ob sie mich meinte oder ob die Nachricht gar nicht für mich bestimmt war. Doch als ich die Wohnung betrat, stürzte sie sich auf mich ohne ein Wort. Es war roh, instinktiv, fast verzweifelt. Ihr Parfum, das ich kaum noch kannte, hing mir schwer in der Nase. Ihre Lippen waren rot, ihr Haar kitzelte meine Haut. Danach lagen wir auf dem Sofa, atemlos. "Endlich wieder wie früher", murmelte ich. Sie lachte leise und strich mir über die Brust. "Du hast angefangen, dieser Kuss heute, der war unglaublich." Ich richtete mich auf. "Welcher Kuss?" "Na, bei der Arbeit, vor den anderen." Ich starrte sie an. "Emily, ich war nicht bei dir. Wir haben Smith zur Dialyse gebracht, aber ich habe dich nicht gesehen." Ihr Lächeln gefror. "Hör auf, mich zu verarschen. Die anderen haben es gesehen. Du hast mich vor allen geküsst." "Ich schwöre dir, das war nicht ich." Sie zog sich zurück, die Augen funkelten. "Verarsch mich nicht, Mark. Wenn du dich rausreden willst, dann wenigstens besser." "Ich rede mich nicht raus", fuhr ich sie an. "Ich war auf der dritten Etage, hab Smith abgeholt und bin sofort wieder in den Wagen. Ich habe dich nicht einmal gesehen." Sie sprang auf, raffte ihre Sachen zusammen. "Du lügst, immer lügst du, ich weiß, was ich gefühlt habe." Mit einem letzten Fluch verschwand sie im Schlafzimmer, schlug die Tür zu. Ich blieb zurück, noch halb betäubt von der Hitze unseres Moments, halb gelähmt von der Absurdität der Situation. Die nächsten Tage redeten wir kaum. Emily verließ morgens früh das Haus, kam spät zurück und legte sich sofort ins Bett. Ich hörte sie in der Nacht unruhig atmen, manchmal im Schlaf wimmern. Sie war bleich, hatte abgenommen und die dunklen Ringe unter ihren Augen wurden tiefer. Ich dachte an Smith, an den einbeinigen Mann, der ihn mitnehmen wollte, an Greta, die stundenlang auf ihren toten Sohn wartete. Beide hatten Dinge gesehen, die nicht mehr der Realität angehörten, und beide hatten diese Begegnungen nicht überlebt, zumindest nicht unversehrt. Emily hatte jemanden gesehen, der aussah wie ich, jemanden, der sie geküsst hatte. Es war nicht einfach ein Traum oder ein Halluzinieren. Andere hatten es ebenfalls gesehen, sagten zumindest, sie hätten es. Ich fragte mich, wie lange es dauern würde, bis auch sie an den Punkt kam, an dem sie nicht mehr zwischen Wirklichkeit und diesem anderen etwas unterscheiden konnte. Die Wohnung fühlte sich kalt an, selbst wenn die Heizung lief. Wenn ich abends heimkam, wartete ich fast darauf, dass Emily mich wieder ansah, wie sie es damals tat, mit dem Lächeln, das keine Wärme mehr hatte, nur noch Härte. Doch was mir am meisten Angst machte, war nicht ihr Verhalten. Es war der Gedanke, dass vielleicht tatsächlich etwas in Rustic Gables existierte, das Gesichter annehmen konnte, dass es sie angelockt hatte, indem es mich nachahmte und sie vielleicht nie wieder unterscheiden würde, ob sie mich ansah oder etwas anderes. Ich begann, jeden Schatten in unserer Wohnung misstrauisch zu beobachten. Jeder Spiegel, jedes Fenster konnte mehr zeigen, als ich ertragen wollte. Die Tage nach dem Streit waren erfüllt von Schweigen. Emily sprach kaum noch mit mir, und wenn doch, dann nur mit schneidender Stimme. Ihre Bewegungen waren fahrig, die Hände zitterten manchmal, wenn sie ein Glas abstellte. Ich wusste nicht mehr, ob ich mit ihr zusammenlebte oder nur noch mit einem Schatten von ihr. Eines Abends kam ich nach Hause und fand sie auf dem Sofa zusammengekauert. Der Fernseher lief stumm, das Flackern warf unruhige Schatten über ihr Gesicht. Ihre Augen waren gerötet, Tränen hatten Spuren über die Wangen gezogen. »Emily?« fragte ich vorsichtig. Sie fuhr zusammen, als hätte ich sie aus einem Traum gerissen. »Da war wieder etwas«, flüsterte sie. Ich setzte mich neben sie, unsicher, ob sie mich wegstoßen würde. »Was meinst du?« »Jedes Mal, wenn ich allein bin, höre ich Geräusche, manchmal Schritte, manchmal ein Klopfen, aber heute war es deine Stimme.« »Meine Stimme?« Sie nickte, der Blick ins Leere gerichtet. »Sie kam aus dem Flur. Sie hat meinen Namen gerufen. So nah, als würdest du direkt hinter mir stehen. Aber ich wusste, dass du nicht da bist.« Ich atmete tief durch. »Emily, du musst dort weg. Ich meine es ernst. Dieses Heim zieht die Leute runter. Alle, die dort arbeiten, erzählen dieselben Dinge. Sie hören Stimmen, sie sehen Menschen, die gar nicht da sind.« »Das sind nur Geschichten«, widersprach sie heiser. »Ich bin nicht verrückt. Das habe ich nicht gesagt.« Ich versuchte, meine Stimme ruhig zu halten, aber ich sehe, was es mit dir macht. Du schläfst kaum, du isst kaum. Du bist nicht mehr du selbst. Sie starrte auf ihre Hände, die im schwachen Licht klein und blass wirkten. »Wenn ich jetzt gehe, denkt jeder, ich bin unzuverlässig. Ich habe so lange nach einem Job gesucht. Ich kann nicht einfach aufgeben.« »Aufgeben?« fragte ich. »Oder dich schützen?« Sie antwortete nicht, und ich merkte, dass sie die Diskussion beenden wollte. Auch schwieg ich ebenfalls. Doch in dieser Nacht lag sie wach neben mir, drehte sich unruhig hin und her, sprang auf bei jedem Knacken der Möbel. Ich spürte ihre Anspannung wie ein elektrisches Feld, das nicht nachließ. Ein paar Tage später wurden Rivera und ich erneut nach Rustic Gables geschickt. Unser Auftrag: einen Patienten auf die psychiatrische Station bringen. Als ich den Namen auf dem Formular las, zog es mir den Boden unter den Füßen weg. Es war Greta Lawson, die Frau mit den orangefarbenen Haaren. Die Stationsleitung erwartete uns bereits. »Es fing kurz nach Mitternacht an«, erklärte sie. »Greta hat geschrien wie von Sinnen. Wir haben versucht, sie zu beruhigen, aber sie ließ sich nicht halten. Sie rief ständig nach ihrem Sohn Scott.« »War er nicht vor Jahren gestorben?«, fragte ich. Die Frau nickte. 5 Jahre ist es her. Sie war sehr an ihn gebunden. Aber heute Nacht war es anders. Sie schrie, dass er brennt. Dass er schreit. Dann sagte sie, er habe sich verwandelt.« Ich schluckte trocken. »In was?« Die Stationsleitung wich meinem Blick aus. »Sie sagte, er sei ein Dämon geworden.« Greta lag auf dem Bett, festgeschnallt mit Lederriemen, obwohl die Sedierung sie kaum noch bei Bewusstsein ließ. Wir hoben sie vorsichtig auf die Trage. Kaum im Wagen öffnete sie die Augen, glasig und schwer. »Scott war da«, flüsterte sie. Ich versuchte, beruhigend zu klingen. »Reden wir nicht über Scott, Greta. Ruhen Sie sich aus.« »Sein Gesicht hat gebrannt«, hauchte sie. Es schmolz, tropfte von ihm herunter. Aber es war nicht mehr Scott. Es war etwas anderes. Ihre Stimme brach und sie begann zu weinen. Tränen liefen ihr über die eingefallenen Wangen, sammelten sich an den Riemen, die sie festhielten. Das Schluchzen hielt an, während der Wagen durch die Straßen rollte, bis wir sie im Broadman Hospital ablieferten. Ihr Weinen verfolgte mich noch, als die Türen des Aufzugs sich schlossen. Später, in der Wohnung, erwartete ich Emily, doch sie kam nicht. Auch in der folgenden Nacht blieb ihr Bett leer. Ich rief an, doch sie nahm nicht ab. »Vielleicht war sie bei ihren Eltern«, sagte ich mir. Aber in Wahrheit wusste ich, dass sie schon viel tiefer in den Bann von Rustic Gables geraten war, als ich mir eingestehen wollte. Und irgendwo im Hinterkopf hörte ich wieder ihre Worte. Ich habe deine Stimme gehört. Das Heim hatte ihr Bild von mir gestohlen. Es sprach mit meiner Stimme, bewegte sich mit meinem Gesicht. Ich wusste nicht, ob ich sie retten konnte. Aber ich begann zu ahnen, dass es mich schon längst im Visier hatte. Eine Woche nach Gretas Zusammenbruch kehrte ich erneut nach Rustic Gables zurück. Rivera und ich sollten einen Patienten auf die zweite Etage verlegen. Als wir durch die enge Lobby gingen, blieb ich abrupt stehen. Hinter mir spürte ich einen leichten Druck an meinem Handgelenk, kleine Finger, kühl und fest. Ich drehte mich um. Emily stand da mit einem Lächeln, das so vertraut und gleichzeitig unheimlich wirkte. »Da bist du ja endlich«, sagte sie leise. Rivera hob die Augenbrauen, grinste und meinte, »Ich treffe den Patienten oben, mach du hier unten fertig.« Dann verschwand er im Aufzug. Emily zog mich am Arm in Richtung Hinterausgang, einen Korridor entlang, den ich bisher nie bemerkt hatte. Er führte zu einer Tür, die offenbar nur von rauchenden Schwestern genutzt wurde. Doch dort bog sie plötzlich in einen schmalen Gang ab, der vor einem unscheinbaren Abstellraum endete. »Emily, was ist das hier?«, fragte ich. Sie stellte sich auf die Zehenspitzen, legte die Arme um meinen Nacken und küsste mich mit Nachdruck. »Ich war bei einer Freundin«, flüsterte sie mir ins Ohr. »Aber jetzt will ich nur dich. Ich vermisse dich.« Ihre Stimme war weich, fast flehend, doch etwas daran klang nicht wie sie. Ich bemerkte es erst, als ich genauer hinsah. Ihr Lächeln wirkte zu breit. Die Mundwinkel reichten fast zu weit in die Wangen. Ihre Augen glänzten, aber ohne Wärme, als wären sie nur nachgemalt. »Emily, bitte, komm heute Abend nach Hause. Wir reden dort«, sagte ich, so ruhig ich konnte. Sie zog mich zum Türgriff des Abstellraums. »Hier, sei bei mir, nur einen Moment.« Doch in meinem Inneren schrillte alles. Emily hatte in den 6 Jahren unserer Beziehung nie den Satz gesagt, »Ich sehne mich nach dir.« Und doch hörte ich genau das in ihrer Stimme, als sie weiter auf mich einredete. Ich entzog ihr meine Hand und wich zurück. »Heute Abend, komm nach Hause.« Ihr Blick verfinsterte sich, als ich mich zum Aufzug wandte. »Mark!«, rief sie hinter mir, aber ich reagierte nicht. Im 2. Stock fand ich Rivera in ein Gespräch mit einer kräftigen Stationsschwester vertieft. Ich erkannte sie als Emilys Vorgesetzte. Sie fixierte mich, die Stirn gerunzelt. »Sie sind doch Emilys Ehemann, oder?«, fragte sie. »Ja. Wieso? Wo steckt sie? Wir rufen sie seit Tagen an, aber sie meldet sich nicht. Sie hat seit dem 12. Februar nicht mehr eingestempelt.« Mir stockte der Atem. »Das kann nicht stimmen. Ich habe eben mit ihr gesprochen, sie ist unten im Korridor.« Die Schwester schüttelte energisch den Kopf. Ich war gerade dort. Sie war nicht da. Ich verließ sie ohne weitere Worte und rannte die Treppe hinunter. Der Gang war leer, der Abstellraum verschlossen. Keine Spur von Emily. Erst als ich in der Hand nach meinem Telefon tastete, fiel es mir wieder ein. Der Anruf, den ich am 12. Februar verpasst hatte. Ein einziges Mal hatte sie eine Voicemail hinterlassen. Ich hatte sie nie abgehört. Mit zittrigen Fingern wählte ich meine Mailbox. Erst kamen belanglose Nachrichten, die ich löschte, dann ihre Stimme. »Mark«, keuchte sie panisch. »Ich weiß, du bist nicht hier, aber ich höre deine Stimme. Ich habe dich gesehen, doch dein Gesicht war verschwommen. Du bist in den Schrank gegangen und verschwunden. Ist das ein Scherz? Bitte sag mir, dass es ein Scherz ist.« Dann ein dumpfer Schlag, als ob das Telefon zu Boden gefallen wäre. Darauf folgte eine zweite Stimme. Männlich, verzerrt, unheimlich vertraut. »Gefunden.« Und zuletzt Emilys Stimme, die meinen Namen rief. Doch es kam nicht aus dem Lautsprecher, es kam von irgendwo hinter mir. Aus dem Gang, aus der Richtung des Abstellraums. »Mark, Mark. Mein Herz raste. Ich starrte auf die unscheinbare Tür, die im Neonlicht flach und harmlos wirkte. Aber ich wusste, dahinter war nichts Harmloses. Greta hatte man ebenfalls an einer verschlossenen Tür gefunden. Kratzend, schreiend. War es dieselbe? Ich hätte fliehen sollen, Hilfe holen. Doch stattdessen machte ich einen Schritt auf die Tür zu, als hätte Emilys Stimme einen Haken in mir geschlagen. Etwas dort drinnen wollte, dass ich folgte. Und trotz aller Vernunft begann ich zu begreifen. Das Gesicht, das Emily glaubte zu sehen, war vielleicht nicht meins gewesen, und das, was ich eben geküsst hatte, war vielleicht niemals Emily gewesen. Die Tür am Ende des schmalen Korridors war so unscheinbar, dass man sie für einen Abstellraum voller Putzmittel hätte halten können. Doch Emilys Stimme drang durch das Holz, brüchig, verzweifelt, und jedes Mal, wenn sie meinen Namen rief, vibrierte es in meinem Brustkorb wie ein dumpfer Schlag. Mark, hilf mir! Meine Finger glitten über die Klinke. Sie war kühl, fast feucht. Ich drückte sie hinunter. Das Schloss klickte widerwillig und die Tür öffnete sich knarrend. Der Geruch, der mir entgegenschlug, war ein Gemisch aus feuchtem Erdreich, verrottetem Holz und etwas Scharfem, das an verwestes Fleisch erinnerte. Der Raum war klein, kaum größer als 3 Quadratmeter, und doch schien er mehr Tiefe zu haben, als er sollte. In der Ecke stand ein altes Metallregal, verstaubt, voller Kartons und zusammengeklappter Stühle. Ich wollte schon wieder hinaus, da hörte ich es. Ein leises Tropfen, regelmäßig, wie Wasser, das in eine Pfütze fiel. Unter dem Regal sah ich eine dunkle Fuge. Ich kniete mich hin und wischte mit der Hand über den Boden. Dort war ein Spalt, ein eingelassener Rahmen im Linoleum. Eine Falltür. Daneben lag ein kleines, schwarzes Gerät. Ich griff danach und spürte die vertraute Form. Es war ein altes Motorola Razr, rosa, mit einem Hello Kitty-Anhänger, an der Ecke gesplittert, Emilys Handy. Das Adrenalin schoss mir ins Blut. Ich riss am Regal, es quietschte und kippte langsam nach vorne. Mit einem Ruck zog ich es von der Wand, bis die Falltür frei lag. Das Schloss war verrostet, der Bügel brüchig. Mit meinem Taschenmesser hebelte ich daran, bis das Metall knackte. Ich zog die Falltür auf. Ein Schwall modriger Luft strömte empor. Darunter führte eine Holztreppe hinab, die Stufen dunkel und feucht. Ich leuchtete mit dem Handy hinein. Der Lichtkegel zeigte nur eine grobe Erdwand, graue Blöcke und dahinter Dunkelheit. »Mark!« rief Emilys Stimme erneut, diesmal klarer, als stünde sie direkt unten am Fuß der Treppe. Ich wusste, dass ich gehen sollte. Jeder Instinkt in mir schrie, die Tür zuzuschlagen und nie wieder zurückzukehren. Doch ich konnte nicht. Ich stieg die erste Stufe hinab, hörte das Knarren des morschen Holzes unter meinem Gewicht. Die Luft wurde stickiger, je tiefer ich kam. Feuchtigkeit perlte an den Wänden, der Boden war weicher, matschig. Ich trat auf etwas, das unter meinem Schuh nachgab wie eine Lache aus Schlamm. An der Wand sah ich etwas Schwarzes. Zuerst hielt ich es für Schimmel, doch als ich näher kam, erkannte ich Formen, Gesichter, grob gezeichnet mit Kohle oder Farbe. Doch je länger ich hinsah, desto mehr wirkte es, als seien sie direkt in den Stein eingebrannt. Hunderte Gesichter, manche detailliert, andere schemenhaft, alle starrten sie mich an. Mark, kam es wieder, nun von vorne. Im Lichtkegel meines Telefons sah ich eine Gestalt. Blaue Scrubs, dunkles Haar, schmale Schultern. Emily. Sie stand wenige Meter entfernt. Ihre Augen glänzten. Ihre Finger zitterten, als sie die Hand hob. Du hast mich gefunden, sagte sie. Ich stolperte vorwärts. Erleichterung durchzuckte mich. Emily, Gott sei Dank! Was ist passiert? Wir müssen hier raus! Doch als ich näher kam, merkte ich, dass etwas nicht stimmte. Ihr Gesicht verschwamm. Mal war es klar, dann wieder unscharf, wie eine Fotografie, die jemand im Wasser schüttelte. Ihre Augen waren zu klein, die Nase zu flach, die Konturen flirrten, als könnte mein Blick sie nicht festhalten. Sie legte den Finger auf die Lippen. Sch. Dann trat sie näher und presste ihre Lippen auf meine. Ein Schock durchfuhr mich. Zuerst war es warm, vertraut. Doch dann zerfiel etwas in meinem Mund. Ihre Zunge verwandelte sich in kalte, bröckelige Masse, schmeckte nach altem Kohl, nach fauligem Fisch, nach Erde. Ich würgte, stieß sie von mir, keuchte, während mir der Magen umdrehte. Ein Lachen hallte durch den Raum. Nicht laut, eher fern, doch es vibrierte in meinen Knochen. Ich taumelte zurück und im Licht meines Handys sah ich es. Von der Decke hing ein Körper. Blau gekleidet, barfuß, die langen Haare herabfallend. Der Hals war vom Strick eingeschnitten, die Haut geschwollen, die Augen hervorquellend, die Zunge verfärbt und grotesk herausgestreckt. Es war Emily. Meine Beine versagten. Ich konnte nur starren, während das Tropfen lauter wurde, als käme es von ihrem Körper. Meine Kehle zog sich zu und ich wollte schreien, doch kein Ton kam heraus. Hinter mir raschelte es. Eine Hand legte sich schwer auf meine Schulter. Ich drehte mich um und stand mir selbst gegenüber. Nicht verschwommen, nicht verzerrt. Es war mein eigenes Gesicht, jedes Detail, jede Narbe, sogar die kleine Verletzung an meiner Stirn von der Schicht vor einer Woche. Nur das Lächeln war anders. Breiter, boshaft. »Na«, sagte meine Stimme hohl und höhnisch, »willst du dich nicht bedanken?« Dann begann mein Abbild zu zerfließen, als bestünde es aus Wachs im Feuer. Ich stolperte zurück, das Handy fiel mir aus der Hand und die Dunkelheit schloss sich wie ein Maul um mich. Der Schrei, der mir entfuhr, klang nicht wie meiner. Er hallte von den feuchten Wänden zurück, vermischte sich mit dem widerwärtigen Lachen, das irgendwo in der Finsternis vibrierte. Mein eigener Doppelgänger stand vor mir, so real, dass ich nicht unterscheiden konnte, wer von uns beiden atmete. Sein Lächeln war breit, seine Augen glitzerten mit einer bösartigen Freude. »Sag Danke«, forderte er, meine Stimme in einer verzerrten, metallischen Version. Mir schnürte es die Kehle zu. Ich stolperte rückwärts, bis meine Schultern gegen die kalten Steine stießen. Die Gesichter an den Wänden wirkten lebendig, ihre Augen folgten mir, während Tropfen von Feuchtigkeit über ihre Linien liefen, als würden sie weinen. Der Doppelgänger trat näher. Seine Bewegungen waren identisch mit meinen, selbst das unwillkürliche Zucken in meiner linken Hand, das ich seit Jahren hatte. Doch während er sprach, begann sein Körper sich zu verändern. Erst tropfte etwas Schwarzes von seinem Kinn, dann verzog sich seine Haut wie geschmolzenes Wachs. »Ich habe dir gegeben, was du wolltest«, hauchte er. »Sie war bei dir. Sie war schön. Sie war lebendig. Du wolltest sie zurück, und gleichzeitig wolltest du, dass sie verschwindet. Ich habe beides erfüllt.« Meine Beine zitterten, doch ich zwang mich, Worte zu formen. »Das bist nicht du. Du bist nichts. Nur ein Schatten.« Seine schmelzende Gestalt lachte schrill. »Und doch siehst du mich. Und doch glaubst du mir. Wer von uns beiden ist dann der Schatten?« Ein widerlicher Gestank breitete sich aus, süßlich, modrig, wie ein Haufen verfaulter Früchte. Der Boden unter mir wirkte weich, als ob er mich einsaugen wollte. Über mir schaukelte der Körper, der Emily sein sollte, hin und her. Tropfen dunkler Flüssigkeit fielen herab, prallten auf meine Schultern und hinterließen klebrige Spuren. Da packten mich Hände. Nicht die meines Doppelgängers, sondern kräftige, lebendige. Ich hörte Stimmen, hektisch, rau, menschlich. »Zieh ihn hoch, schnell!« Mein Blick verschwamm, als ich nach oben gezerrt wurde. Holz knarrte unter mir, dann Licht. Gleißend, grell, schmerzhaft. Sirenen erklangen in der Ferne und ich roch plötzlich Desinfektionsmittel und kalte Nachtluft. Ich erinnere mich an Bruchstücke. Polizisten, die mir Fragen stellten, ein Notarzt, der meine Pupillen kontrollierte, ein Kollege, der meinen Arm stützte. Jemand rief meinen Namen, doch ich konnte nicht antworten. Alles, was ich sah, war das Gesicht meines Doppelgängers, wie es schmolz und gleichzeitig grinste. Später, im Revier, sprachen sie ruhig mit mir, als sei ich ein Verdächtiger, der jederzeit in Panik geraten könnte. Zwei Beamte erklärten mir, dass Emily seit mehr als einer Woche vermisst gewesen sei. Sie sei am 12. Februar zuletzt gesehen worden. Ihre Kolleginnen hätten bestätigt, dass sie an diesem Tag noch Medikamente ausgeteilt habe, danach sei sie verschwunden. »Wir haben ihren Körper gefunden«, sagte einer der Ermittler schließlich. »Im Keller des Gebäudes, das Sie beschrieben haben, Strangulation, offiziell Selbstmord«, mir schnürte es erneut die Luft ab. »Das ist unmöglich. Sie hing dort. Ich habe sie. Und doch war sie bei mir, noch danach. Sie hat gesprochen, sie hat mich geküsst.« Der Ermittler sah mich schweigend an, notierte etwas. »Herr Bennett, verstehen Sie, wie das klingt?« Ich nickte mechanisch. »Ja, ich verstand. Ich klang wie Greta, die ihren toten Sohn gesehen hatte. Wie Smith, der den einbeinigen Mann fürchtete. Ich war nun einer von ihnen. Sie erklärten mir, dass der Keller eigentlich gar nicht zugänglich sei. Es gäbe nur diese eine Falltür, von außen verschlossen. Niemand im Heim habe gewusst, dass dort unten noch Räume existierten. Und doch hing Emily dort. 4 Meter über dem Boden, mit einem Strick, der seit Jahren an einem Balken befestigt gewesen sein musste. Aber es gab keine Leiter, keinen Stuhl, keine Möglichkeit, wie sie sich selbst hätte aufhängen können. Die Akte sollte mit Selbstmord abgeschlossen werden. Alles andere passte nicht in ihre Ordnung. Als ich in jener Nacht in meiner Wohnung saß, die Hände zitternd um ein Glas Wasser gekrallt, hörte ich etwas. Ein Flüstern, kaum hörbar, aber es trug meinen Namen. Mark. Ich erstarrte. Es kam nicht von draußen. Nicht vom Flur. Es kam von innen, aus dem Spiegel über dem Waschbecken. Und für einen Augenblick glaubte ich, dort nicht nur mein Gesicht zu sehen, sondern auch das andere. Mein Grinsen, breit und dankbar, als wollte es mich daran erinnern, dass es mir ein Geschenk gemacht hatte. Das Echo seiner Worte hallte in mir nach. Sag Danke. Ich tat es nicht. Doch tief in mir wusste ich, dass Schweigen vielleicht schon Antwort genug war. Monate nach Emilys Tod lebte ich wie betäubt. Ich zog zu meinem Vater nach Bakersfield, lag wochenlang auf seiner Couch, sprach kaum ein Wort. Erst als die Erinnerungen langsam vernarbten, begann ich wieder zu funktionieren. Ich absolvierte die Paramedic-Schule, arbeitete Strecken zwischen Baker und Vegas, immer in Bewegung, immer erschöpft genug, um keine Träume zu haben. Doch Los Angeles zog mich irgendwann zurück. Im Frühjahr kehrte ich zurück und nahm bei der Feuerwehr Arbeit an. Mein neuer Partner lud mich zu einem Grillabend seiner Gemeinde ein. Ich erwartete nichts, ging nur mit, um mich nicht abzusondern. Zwischen Plastikstühlen und billigen Würstchen begegnete ich einem Mann, der mich sofort musterte. Raúl Hernández, Onkel meines Partners, pensionierter LAPD-Beamter. Wir sprachen beiläufig, bis er meinen Namen hörte. Seine Miene veränderte sich und ich wusste, dass er mich erkannt hatte. »Sie sind der Mann mit der Frau in Rustic Gables«, sagte er. Mir wurde übel. »Ja. Sie waren nie ein Verdächtiger, das wissen Sie?« Er hob die Hand, als wolle er mich beruhigen. Aber der Fall hat mich nie losgelassen. Ich schwieg, bis er näher rückte. Wissen Sie, was auf den Wänden unten war? Ich nickte. Gesichter, schwarz gezeichnet, als wären sie in den Stein gebrannt. Seine Augen verengten sich. Wir haben Proben genommen, keine Farbe, keine Kohle, nichts. Chemisch war der Stein unverändert. Trotzdem waren die Gesichter da. Und noch mehr. Wenn wir ein Stück herausbrachen, war es nach ein paar Stunden wieder komplett, mit Gesicht und allem. Mir lief es eiskalt den Rücken hinunter. Wessen Gesichter waren es? Von allen möglichen Menschen, Pfleger, Patienten, Besucher, auch Gesichter, die dort nie waren, aber deren Fotos in Zimmern hingen. Familienmitglieder, Freunde, sogar Prominente. Jedes Gesicht, das der Ort gesehen hat, tauchte dort unten auf. Ich schluckte schwer. Meins war auch dort, oder? Raoul sah mich lange an. Dann nickte er. Und Emilys. Stille legte sich zwischen uns. Nur das Klappern von Grillzangen und Kinderstimmen füllte die Luft. Seit dem Umbau vor 3 Jahren gab es 9 Suizide, fuhr er schließlich fort. 4 Patienten, 5 Angestellte und dazu Todesfälle, die niemand erklären konnte. Ein Patient, blind und bettlägerig, erstach sich mit Verbandsscheren in einer Toilette, die von innen verschlossen war. Eine Krankenschwester verabreichte tödliche Medikamente, angeblich auf Anweisung eines Arztes, der Kilometer entfernt war. Alles Fälle, die wir nicht in Berichte schreiben durften. Ich schloss die Augen. Das Muster war unübersehbar. Und davor? Das Gebäude war früher Sozialwohnungen. Ich wurde mehrmals dorthin gerufen, immer wegen Gewalt, Streit, Drogen, aber jedes Mal hatte man das Gefühl, beobachtet zu werden. Die Kollegen sagten, es sei verhext. Gab es Vorfälle? Fragte ich. Raoul nickte ernst. 2001. Ein Junge, 12 Jahre alt, sperrte seine Mutter ein, zündete das Sofa an und sprang aus dem 4. Stock. 7 Menschen starben, darunter ein Polizist. Wochen vorher hatte der Junge behauptet, den Geist seines ermordeten Vaters zu sehen. Ich atmete tief durch. Jeder Satz war ein weiterer Nagel im Sarg meiner Zweifel. Was glauben Sie, was da unten war? Flüsterte ich. Raoul blickte mich fest an. Etwas, das Gesichter sammelt. Es sieht deine Schuld, deine Sehnsucht, deine Angst. Dann nimmt es die Gestalt an, die dich am meisten trifft. Bei Greta war es ihr Sohn. Bei Smith, der Koreaner, den er zurückgelassen hat. Und bei ihnen, ich nickte langsam, Emily. Oder sie selbst, ergänzte er leise. Ihr Schatten. Ein Schauer kroch mir die Wirbelsäule hinauf. Ich dachte an das letzte Lächeln meines Doppelgängers, an die kalte Zunge, an Emilys Körper, der gleichzeitig hing und mich küsste. Raoul beugte sich vor. Wissen Sie, was mich am meisten erschreckt? Dass die Gesichter nicht aufgehört haben. Ich war noch einmal dort. Mein Gesicht ist jetzt auch an der Wand. Ich konnte nichts erwidern. Die Vorstellung, dass dieses Wesen nicht nur meine Frau, sondern auch mein Abbild verschlungen hatte, ließ mich verstummen. Als ich später nach Hause fuhr, mied ich bewusst die Route durch Westlake. Doch in meinem Inneren wusste ich, dass ich irgendwann doch wieder vorbeischauen würde. Ein Teil von mir wollte sehen, ob mein Gesicht tatsächlich dort unten eingebrannt war, zwischen all den anderen verlorenen Seelen. Und noch mehr fürchtete ich, dass es längst schon nicht mehr nur an der Wand existierte, sondern in mir. Ich begann, Rustic Gables zu meiden. Doch Los Angeles war klein genug, dass ich manchmal in der Nähe vorbeifuhr. Es war wie ein Reflex. Meine Augen suchten das Gebäude, selbst wenn ich mir vornahm, geradeaus zu schauen. Das Heim stand verlassen, die Fenster eingeschlagen, die Mauern mit Graffiti übersät. Trotzdem wirkte es nicht leer. Es hatte die Ausstrahlung eines Tieres, das schläft, aber jederzeit aufwachen könnte. Einmal blieb ich an einer roten Ampel stehen und sah zu lange hin. Im 2. Stock schien ein Gesicht hinter der zerbrochenen Scheibe aufzutauchen. Nur ein Augenblick, doch das Gefühl, dass mich jemand anstarrte, brannte sich in meiner Haut. Ich zwang mich, den Blick zu wenden und schwor mir, nie wieder länger hinzusehen. In den Nächten dachte ich an die Stimmen. Greta, die ihren Sohn rief. Smith, der den einbeinigen Mann fürchtete. Emily, die meine Stimme hörte, wo keine war. Es ergab ein Muster. Jeder von uns wurde mit dem konfrontiert, was er am meisten verdrängte. Greta mit ihrer Liebe. Smith mit seiner Schuld. Emily mit ihrer Angst. Ich mit meiner Sehnsucht und meinem Hass. Ich erinnerte mich an die Worte meines Doppelgängers: Ich habe dir gegeben, was du wolltest. Er hatte recht. Ein Teil von mir wollte Emily zurück, den anderen wollte ich nie wieder neben mir sehen. Es hatte beides erfüllt, in einer grausamen Verdrehung meiner Wünsche. Ich begann, mich mit dem Gedanken an den Schatten zu beschäftigen. Carl Jung beschrieb ihn als den Teil unserer Seele, den wir nicht sehen wollen, verdrängte Wut, verbotene Wünsche, verdrängte Schuld. Rustic Gables war mehr als ein baufälliges Heim. Es war ein Sammler. Es nahm die Schatten der Menschen, gab ihnen ein Gesicht und ließ sie zurückkommen, bis man daran zerbrach. Eines Abends rief mich Raoul an. Seine Stimme war schwer. Sie haben das Gebäude endgültig aufgegeben. Kein Käufer. Die Gesellschaft hat die Bewohner längst verteilt. Aber ich sage dir eins, Mark, es wird nicht aufhören. Manche Orte sterben nicht. Sie wachsen. Meinen Sie, es ist noch da unten? Fragte ich. Es ist überall dort, wo man hinzuschauen wagt, antwortete er nur. Seitdem fahre ich manchmal absichtlich vorbei. Ich halte nicht an, ich gehe nicht hinein, aber ich spüre die Versuchung. Manchmal glaube ich, zwischen den Graffiti neue Gesichter zu erkennen, frische Linien, als ob jemand mit unsichtbarer Hand sie in die Wand gebrannt hätte. Vielleicht von Obdachlosen, die dort Unterschlupf gesucht hatten. Vielleicht von Neugierigen, die zu nah gekommen waren. Ich habe gelernt, meinen Blick sofort abzuwenden. Denn ich fürchte, ich würde Emilys Gesicht sehen, so wie sie in jenen letzten Sekunden aussah. Mit hervorgetretenen Augen, geschwollener Zunge, ein Körper, der langsam hin und her schwang. Und ich fürchte, gleich daneben mein eigenes Gesicht. Starrend, wartend, bereit, mich zu verschlingen. Es gibt Nächte, in denen ich meine Wohnung verlasse, weil ich das Gefühl habe, dass mein Spiegel mich anlächelt, während ich ernst schaue. Oder dass mein Atem nicht synchron mit dem des Mannes ist, der mir dort gegenübersteht. Dann gehe ich hinaus, setze mich ins Auto und fahre durch die Straßen, bis die Angst abklingt. Doch eines weiß ich sicher. Schweigen ist kein Schutz. Mein Doppelgänger wollte Dank. Ich habe ihn nie ausgesprochen. Vielleicht war es das Einzige, was mich bisher gerettet hat. Wenn ich an einer Ampel stehe und Rustic Gables in der Ferne sehe, stelle ich mir vor, dass die Wände dort weiter Gesichter sammeln. Sie brauchen keine Farbe, keine Hand. Sie brauchen nur Augen, die sie betrachten. Und jedes Mal, wenn jemand hinsieht, wird das Bild vollständiger. Manchmal frage ich mich, ob ich selbst schon längst Teil dieser Sammlung bin. Ob ein Fremder, der an den zerbrochenen Fenstern vorbeigeht, mein Gesicht dort erkennt, eingefasst in die grauen Blöcke. Vielleicht lächelt es. Vielleicht ruft es seinen Namen, so wie Emilys Stimme meinen rief. Ich habe mir geschworen, nie wieder hinabzusteigen. Kein Keller, kein Verlies, keine Falltür. Ich habe verstanden, dass Neugierde der Schlüssel ist, mit dem man die eigene Verdammnis öffnet. Doch tief in mir bleibt der Verdacht, dass das Wesen nicht auf mich angewiesen war. Es hat mein Gesicht schon. Es wartet nur darauf, dass ich selbst erkenne, wie viel von mir längst dort unten hängt, zwischen den anderen. Und wenn ich ehrlich bin, spüre ich es bereits. Ein Teil von mir ist nie aus dem Keller zurückgekommen.